Bis hierher hat der Herr geholfen. Wir sollten die letzten Stunden dieses Jahres benutzen und Gott danken. Und ich möchte Sie einladen, jetzt mit einzustimmen in den Lobgesang. Womit soll ich dich wohl loben, mächtiger Herr Zebaoth? 484, die Verse 1, 3 und 4. Ewiger Gott im Fluch der Zeiten, unser lieber himmlischer Vater. Wir wollen heute Abend dir danken, dass du uns bis heute in deiner großen Güte und Geduld getragen hast. Du hast uns Frieden geschenkt, unsere Lebenskraft erhalten, auch da, wo sie so oft bedroht war. Und manchmal denken wir auch in dieser Abendstunde mit Wehmut an dieses zurückliegende Jahr, an alles, was es eingeschlossen hat. Und das, was geschehen ist. Und wir können nur danken, dass du auch in den dunklen und schweren Stunden uns nie losgelassen hast. Du hast uns treu hindurchgeführt, auch durch die finsteren Täler, und hast uns aufgerichtet, ermutigt, zu uns geredet. Deine Barmherzigkeit hatte kein Ende, sondern sie war jeden Morgen neu. Ach Herr, gib doch, dass dies uns heute Abend zur Buße, zur Umkehr treibt. Erschüttere unsere stolzen Herzen, dass wir von deiner Liebe berührt werden und dass wir dir trauen, auch im Blick auf das neue Jahr, das vor uns steht. Befestige du unseren Glauben und rede heute Abend zu uns. Doch wollen wir jetzt jeder für sich dir in der Stille all das sagen, was wir als Dank vor dir rühmen müssen. Wir beten in der Stille. Dankt dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währt ewig. Amen. Ich benütze gerne den Gottesdienst am Jahresschluss, um noch einmal den Blick zu lenken auf einiges, das wir gemeinsam erlebt haben. Vielleicht erinnern Sie sich, wie wir auch immer wieder Ereignisse aus dem Leben der Gemeinde hervorgehoben haben. Ich will heute nur drei Ereignisse herausgreifen, die mir im Rückblick so groß sind. Wir hatten ja, viele von Ihnen waren daran beteiligt, am 10. Februar des vergangenen Jahres eine Jugendkonferenz für Weltmission vorbereitet. Es war Samstagabend, kurz nach 6. Ich möchte die beiden Referenten am Flughafen abholen, die aus England kamen. Und entgegen meiner Gewohnheit dachte ich, naja, die Straßen sind so glatt, ich rufe noch einmal bei der Fluglinie an, ob das Flugzeug vielleicht ein wenig später kommt, dass man nicht so unnütz wartet. Und dann sagt die liebenswürdige Dame von der BA, ja, es fliegen ja überhaupt keine Flugzeuge von London. Dachte nun, die beiden Männer, die wir da eingeladen haben, das sind welterfahrene Leute, Martin Goldsmith und der Afrikaner Osei Mensah, die werden dann sicher mit dem Zug gefahren sein. Ich möchte mich noch vergewissern, ich habe im Fahrplan gesehen, das hätten sie ja noch schaffen können mit dem Nachtzug. Und ich gehe rüber ins Büro und versuche, die Nummern rauszukriegen in England. Und bis wir endlich durchkamen, hören wir, nein, nein, keine Spur, sie sind irgendwo zum Flugplatz gegangen, wie kommen sie nun her? Und da hat sich etwas zugetragen und auch diese Dinge reden ja zu einem. Die waren zum Flughafen gegangen in London und hörten dort schon, es ist gar keine Möglichkeit, nach Stuttgart zu kommen. Der eine, der Martin Goldsmith, hat sofort sein Ticket zurückgegeben. Und wie er rausläuft, ruft ihm noch einer zu, das war dieser Afrikaner Osei Mensah, der sagt, ach, gut, dass wir uns treffen. Mir hat vorhin da so eine Frau am Schalter gesagt, vielleicht geht heute Abend noch eine Maschine nach Frankfurt. Sie warteten und als schließlich nach 8 Uhr die Fluggäste aufgerufen werden, es sei jetzt die Möglichkeit, noch eine Maschine bereit zu machen, da melden sich einige hundert, die um den Schalter drängen. Und später erzählte Osei Mensah, ich habe mich gar nicht vorgedrängt, aber es war merkwürdig. Die Frau am Schalter winkt mich her und gibt mir einen Bordpass. Da sagt er, ich habe noch einen zweiten und dem gibt sie auch einen Bordpass. Und sie kommen in ein Flugzeug, wo knapp 100 Leute reinpassen. Sie sitzen eine Stunde drin und das Flugzeug kann nicht losgehen. Die Tragflächen sind vereist, sie müssen alle wieder aussteigen. Dann hören sie, es geht eine kleinere Maschine vielleicht noch. Wir wussten von dem allem nichts. Wir sagten nur, wie kann man eine Jugendkonferenz machen, Redner einsetzen und dann kommen sie nicht. Nett waren zu uns die Leute am Frankfurter Flughafen, die haben immer wieder angerufen und haben sich selbst bemüht. Nach 10 Uhr sagten sie, ja, vielleicht geht doch noch eine Maschine, aber ob die dabei sind, das wissen wir gar nicht. Er rief dann 11:15 noch an und sagte, die Maschine kann gar nicht mehr landen, in Frankfurt ist ein Nachtflugverbot. Aber wir hören, sie sei gestartet, wir wissen nicht, wo die runtergeht. Nach 12 Uhr war sie dann doch in Frankfurt gelandet, zum Ärger der dort wohnenden Leute. Aber Gott macht vielleicht manchmal auch solche Dinge. Und dann rief der hilfsbereite Mann von Frankfurt von der Fluglinie noch einmal an und sagt, ja, was mache ich jetzt? Die Leute kommen, ich habe die Fahrpläne studiert, aber es geht kein Zug mehr. Die Straßen waren so eisglatt, man konnte kaum in Stuttgart fahren, wenn Sie sich noch erinnern. Dann sagt er, ich kriege noch eine S-Bahn, die rausgeht nach Mainz, aber da ist einige Minuten vorher der Intercity schon weggefahren. Es war nach 12, ich rief im Bahnhof in Mainz an. Sie haben ja vielleicht auch schon schlechte Erfahrungen gemacht, ich habe nur gute gemacht in dieser Nacht. Der Mann war so liebenswürdig von der Deutschen Bundesbahn. Der hat gesagt, ich halte den Intercity an. Morgen sind sie todmüde erschienen und wir hatten eine gesegnete Jugendkonferenz. 5000 junge Leute waren da. Die Räume waren überfüllt. Wir vergessen das so schnell. Und ich denke immer wieder, das hat ja Gott nicht gemacht, dass der reibungslose Ablauf garantiert ist, sondern dass Menschen gerufen werden. Gott will gebeten sein, dass Arbeiter in seine Ernte gesandt werden. Das bewegt mich am Jahresschluss, ob die Frucht herauskommt. Das zweite Erlebnis. Wir hatten ja lange gebangt um den Gemeindetag am 6. Juni auf dem Killesberg. Und dann kamen viele Menschen, es geht nicht um Zahlen, es geht um das, was Gott heute reden will. Er will Zeichen setzen, auf die die Welt auch hört, dass das auf einmal auch durchs Fernsehen und durch die Zeitungen hinausgetragen wird und hörbar wird. Wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn, das wäre ja auch so ein Wort für heute Abend zum Jahresschluss. Aber dann erinnern Sie sich vielleicht noch an die Schlussversammlung da draußen im Tal der Rosen. Mein Bruder hatte die Schlussansprache und er sagte, ich lasse sie wegfallen. Die schwarzen Wolken, die da oben waren, das hat keinen Wert. Er sagte, du hältst die Ansprache. Ich ging dann hinten auf den kleinen Hügel, der das Tal der Rosen abschloss und das sah also scheußlich aus, da oben der Himmel, diese dunklen Wolken. Und Sie wissen ja, was nachher im Remstal niedergegangen ist, an dem schrecklichen Unwetter mit diesem Hagel, wenn das über diese Leute gegangen wäre, von denen kaum einer einen Schirm dabei hatte. Und das hätte auch nicht viel genützt, die Alten und die Kinder, die hätten ja gar nicht zu den Hallen laufen können. Und wie wir heimfuhren, so war es bei Ihnen auch, dann schlug der Regen gegen die Autoscheiben. Nicht, dass wir das als die Garantie unseres Lebens suchen, sondern dass Gott auch durch die Erlebnisse reden kann. Und manche sagen, ihr sprecht nie über die Gebetserhörungen. Wir reden nicht gerne drüber, weil wir wissen, dass viele unter uns heute auch da sitzen und sagen, bei mir haben sich die Wolken nicht verzogen. Und darum möchte ich zum Schluss Sie auch noch erinnern, dass wir ja auch viel um das Leben unseres Jan den Hatto gebetet haben. Verstehen konnten wir das ja nicht, dass Gott so ein schlechter Geschäftsmann ist und seine besten Leute einfach wegholt. Gott hat uns auch lange Zeit warten lassen. Und ich meine, dass ich mit diesem Erlebnis, diesen Zeugnisbericht einfach abschließen soll. Ich habe in meiner Bibel immer noch einen dieser Rundbriefe von Jan den Hatto liegen. Ich darf ihn kurz nehmen. Ihre Bibel ist sicher auch angefüllt mit so manchen Erlebnissen und Erfahrungen. Da schrieb er selbst noch im Juni, im Mai dieses Jahres, in aller Verzweiflung, die mich manche Tage drückt und die Kraft mir zu meiner Aufgabe dann fehlt, ist es mir zur schönsten Erfahrung geworden, dass mein Herz nur bei Jesus zur Ruhe kommt. Sein Wort ist meines Herzens Freude und mein Trost. Jesus macht mich frei von Bitterkeit und Verzweiflung. Über allem schenkt er uns einen tiefen Frieden, der uns bewahrt und leitet. Und das ist wahr. Wir singen miteinander vom Lied 42. Nun lasst uns gehen und treten die Verse 1 bis 7.
Thank you.
Ich habe für heute Abend den Psalm 34 ausgesucht. Psalm 34. Die meisten von Ihnen haben eine Bibel und wir können nur einen kleinen Teil ausschöpfen. Darum ist gut, wenn Sie dieses Loblied des David mitlesen. Zuerst im ersten Vers wird beschrieben, wann David diesen Psalm gedichtet hat, in der dunkelsten Stunde seines Lebens. In aussichtsloser Lage, als er von den Philistern ergriffen war, ausgerechnet von den Philistern, die ja ihn hassten, seitdem er Goliath erschlagen hatte. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preist mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden oder soll nicht zu Schanden werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Und weil heute Abend auch viele unter uns sind, die sehr viel Schweres heute Abend bewegen, mutlos und verzagt sind, lese ich noch den 19. Vers. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Es ist jetzt genau 250 Jahre her. Am 25. Januar 1736 trieb ein Auswandererschiff durch einen schweren Seesturm im Atlantik. Und da brach eine schreckliche Panik unter den Passagieren aus. Denken Sie mal, so eine lächerliche Holzschale, so Nussschale aus Holz, wie die trieben im Sturm. Das Hauptsegel war plötzlich zerfetzt. Die Wellen gehen über das Deck hinweg. Die Leute stehen oben und halten sich noch irgendwo. Und da war auf diesem Schiff ein Mann, der später als Evangelist so bekannt wurde, John Wesley, der aber sagte, dass er, obwohl er so viel mit Gott sich beschäftigt hatte und ein eifriges Leben der Nachfolge Jesu sich vorgenommen hatte, er sagte, ich habe damals auf dem Schiff gemerkt, ich habe das alles noch nicht, was eigentlich Christenleben ist. Da waren einige Deutsche, Herrnhuter. Sie waren ihm schon immer aufgefallen, weil sie dort auf dem Schiff die unangenehmsten Dienste ganz willig machten und dafür kein Geld annahmen. Stille Leute, die nicht viel Aufhebens machten. Und jetzt plötzlich in der Panik des Seesturms stand dieses kleine Schärlein von Leuten, Frauen, Männer, Kinder, hielt sich dort an dem Hauptmast fest und sang fröhlich die Lieder. Und Wesley hat dann in sein Tagebuch geschrieben, das war der herrlichste Tag, den ich bisher in meinem Leben erlebt habe. Und er hat es gleich umgesetzt. Er war ein eifernder Missionar gewesen, hat noch dort auf dem Schiff so viele dieser fluchenden Matrosen angehalten und selbst noch im Sturm hat er gesagt, bist du bereit, wenn du jetzt sterben musst? Aber in dem Augenblick hat er gemerkt und es zeitlebens als eine Lektion für sich gelernt, man kann Leute nicht aus Furcht zu Gott treiben. Das gibt gar keinen Glauben. Nur wenn man sagt, pass auf, jetzt musst du sterben. Glauben braucht eine viel tiefere Wurzel. Eine Liebe zu Jesus. Und aus dieser innigen Liebe wird die Furcht ausgetrieben. Da bleibt nichts mehr übrig an Angst und Sorgen. Nur noch Gottes Lob mitten im tobenden Sturm. Wenn wir jetzt an der Schwelle zum neuen Jahr stehen, da denke ich, dass viele von Ihnen, und an die wollen wir jetzt einmal zuerst denken, ja Grund haben, mit großen Sorgen, ja mit Angst an dieses neue Jahr zu denken. War heute Morgen noch unterwegs in Krankenhäusern. Und da sind ja Leute, die noch vor ein paar Tagen fröhlich unter uns lebten. Und jetzt plötzlich, 8 Wochen, sagte eine, muss ich so liegen. Das wird schwer. Und sie können anderes erzählen, was vor ihnen steht wie ein dunkler Berg. Wie kriegt man jetzt so einen Glauben, der die Furcht austreibt? Wo einfach gar nichts mehr da ist von Angstgefühlen und Schwermut und Traurigkeit. Wir wollen das lernen. Zuerst blick einmal zurück. Das lerne ich aus diesem Psalm des Davids. Blick einmal zurück. Blick einmal zurück auf 1985. Vielleicht haben Sie jetzt gar keine Lust und sagen, da fallen mir so viel schwere Dinge ein. Ich weiß, das ist unser Gemüt, das immer wieder daran hängen bleibt. Aber dann gehen Sie einmal zurück, wie es David tut. Und wir brauchen solche Glaubenszeugen. Man kann ja allein nicht Christ sein. Man braucht immer andere, die einen mitnehmen. Und dieser David, der nimmt uns mit. Und darum ist gut, dass im ersten Vers noch einmal festgehalten ist, wie das sich zugetragen hat. Er war nachts davon gerannt, als Saul seinen Speer nach ihm geschleudert hat. Er hat vielmals der Gefahr mutig in die Augen geschaut. Er hat sich nicht gefürchtet vor dem Thron und vor dem Lästermaul des Goliath. Aber er wusste, jetzt wird's brisant. Und dann lief er und lief er, was er laufen konnte, als Jonathan ihn noch verabschiedet hat über die Berge Judäas. Was muss das für eine Katastrophe gewesen sein, innerlich, im Leben dieses jungen Glaubensmannes David, wenn er sagt, die einzige Rettung kann für mich nur noch sein, dass ich hoffe, dass die Philister mich nicht entdecken. Vielleicht hat er sich den Hut tief ins Gesicht gezogen, den Lodenmantel hochgemacht und gesagt, keiner soll mich erkennen können. Und dann bleibe ich irgendwo im Wald sitzen und dann haben sie ihn natürlich, wie das so geht im Leben. Das Leben ist so hart, so bitter, so wie Sie es erfahren, so grausam. Da passieren gar keine idyllischen Märchengeschichten. Die haben ihn gegriffen und wie sie ihn abgeschleppt haben und vor den König Achish geführt haben, sie triumphierten. Heute wird er umgebracht. Jetzt entrinnt er uns nicht mehr. Wir haben David gefasst. Die Philister jubeln. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie solche Augenblicke sind, wo man plötzlich merkt, jetzt ist aus. So wie wenn einem der Arzt eröffnen muss, dass er nicht mehr die Chance einer Heilung sieht. So wie wenn die Polizei ihnen eine Todesnachricht überbringen muss. Das sind ja Augenblicke, wo man sagt, jetzt ist alles aus, ich will nicht mehr weiterleben. David macht uns hier auf etwas Wichtiges aufmerksam. In diesem Augenblick, in dieser verlassenen Stunde, schrie er zum Herrn. Sie haben vielleicht auch geschrien, aber oft schreiben wir in diesen Augenblicken Gott vor, was er tun muss. Mach das alles rückgängig. Lass das nur ein Traum gewesen sein. Ich will es nicht wahrhaben. Hat David geschrien, gib mir noch eine Möglichkeit zur Flucht. Er war ja ein tapferer Mann. Gib mir solche Kräfte, wie Simson hatte. Ich will sie alle auf den Boden werfen. Und was hat er denn zu Gott gerufen? Er hatte gar keine Lösung mehr. Die Augenblicke, wo wir gar nicht mehr wissen, was wir beten sollen, das sind die besten. Das sind die Höhepunkte im Glauben.
Ich schrie zum Herrn. Das war der letzte Schrei eines bedrängten Herzens. Ich schrie zum Herrn, zu dem, der Macht hat über Himmel und Erde. Er wusste, ich gehöre doch nicht den Menschen, die können doch nicht über mein Leben bestimmen. Ich gehöre allein dem Herrn, dem ich mich verschrieben habe. Ich schrie zu dem Herrn, als ich zum Herrn schrie. Steht nicht da, öffneten sich plötzlich die Tore, da wichen die Leute zurück, nicht steht da. Er antwortete mir. Vielleicht haben Sie diese Augenblicke in Ihrem Leben in 1985 gar nicht besonders beachtet. Wie war das, als Sie bloß die Losung aufgeschlagen haben? Als jemand Ihnen durchs Telefon, und hoffentlich kennen Sie die großen Möglichkeiten des Telefons, ein Trostwort zugesprochen hat. Als Sie irgendwo saßen in einer Versammlung und da wurde es bei Ihnen ganz hell, weil Sie wussten, der Herr, der ist da, nicht die Menschen. Das war plötzlich gar nicht mehr wichtig. Ich rief zum Herrn in meiner Verzweiflung, in meiner Not, in meiner Schwermut, in meiner Hoffnungslosigkeit und er antwortete mir. David verliert überhaupt kein Wort über die Rettung. Er rettete mich. Es war ja eine abenteuerliche Geschichte, die Sie einmal nachlesen dürfen, was da alles sich zugetragen hat, als plötzlich der David wenige Stunden später hinausgehen darf aus der Stadt, frei und unbehelligt, weil das gar nicht so wichtig ist. Die neuen großen dunklen Stunden standen ja noch vor David. Ach, das ganze Leben ist ein fortwährendes Einstudieren des Glaubens. Ein Prüfen, ein Wandern durch, auch durch finstere Täler. Das wusste David. Darum geht's jetzt gar nicht so, dass wir da stehen bleiben an dem einzelnen Wunder, aber dass er mich herausgeführt hat. Viel toller, als ich das je ahnen konnte. Viel wunderbarer, als ich dachte. Jetzt blicken Sie einmal zurück. Das ist meine Bitte zuerst hier heute Abend, wenn Sie den Glauben haben wollen. Der Herr. Der Herr, neben dem es keinen anderen Herrn mehr gibt, der war in 365 Tagen bei Ihnen, als Sie nachts noch geschlafen haben oder nicht schlafen konnten, morgens, als Sie zur Arbeit hasteten, als die Schüler verzweifelt in der Klassenarbeit saßen und Ihnen nichts einfiel, der Herr war da. Wir wissen das ja gar nicht. Wir vergessen das so schnell. Wir nehmen es gar nicht ernst. Verstehen Sie, warum diese Herrnhuter im Seesturm ihre Loblieder sangen? Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Und was vor Ihnen liegt? Der Herr ist da. Ich schrie zu dem Herrn und er antwortete mir. Das ging Schlag auf Schlag. Als ich anfing, ihn anzurufen, da hatte er schon zu mir geredet. Und ich war so frei von Angst, ich war plötzlich so erhoben über die dunklen Gedanken. Allendorf hat ein Liedvers gedichtet, das Kind liegt sorgenlos, sanft in der Mutterschoß, die wird schon machen. Jetzt ein zweites. Ich wünsche Ihnen einen klaren Durchblick. Heute habe ich immer wieder ein bisschen verdutzt mich umgesehen, wenn man so hörte, was man sich so wünscht. Selbst in einem großen Stuttgarter Krankenhaus hatte Herr Professor seiner Krankenschwester einen guten Rutsch gewünscht. Also ich dachte, arg niveauvoll ist ja wirklich nicht, was man sich da so wünscht. Und manchmal, wenn wir es gut meinen, da wünschen wir einander, und ich wünsche das Ihnen wirklich, Glück und Gesundheit. Aber ein bisschen heidnisch ist doch, wenn das alles ist, was wir einander wünschen. Wenn wir sagen, hoffentlich lebst du alle Tage herrlich und in Freuden. Na, schade, wenn das alles wäre, was wir einander zusprechen können. Was ich Ihnen wünsche für das neue Jahr, wünsche Ihnen viel, viel Freude und viel Gutes und Schönes und Gesundes. Ich wünsche Ihnen einen klaren Durchblick. Das dauert gar nicht lange. Einige von uns werden von diesem Gottesdienst heimkehren und den Abend sehr still und sehr traurig verbringen, allein. Die Gedanken sind schwer. Ich wünsche Ihnen einen klaren Durchblick. Lassen Sie sich doch nicht betören von den Erinnerungen. Das war etwas, wofür wir danken dürfen, was wir empfangen haben. Und das wollen wir auch so in Erinnerung behalten. David geht ja gleich weiter und sagt, welche auf ihn sehen, die werden erquickt und ihr Angesicht wird nicht zu Schanden. Wie kann man denn das machen, auf ihn sehen? Da habe ich immer wieder Probleme. Wenn man bloß in schwerer Krankheit, körperlich geschwächt, die Apparate sieht und die besorgten Blicke der Besucher und der behandelnden Pfleger, wie soll ich denn ihn sehen? Ich muss Ihnen das erklären. Kann man denn Gott sehen? Manche sagen, es wäre ja so schön, wenn ich ihn sehen könnte. Ich sehe ihn ja nicht. Ich würde so gern noch einmal, wie die Jünger damals, zu Lebzeiten Jesu, ihm gegenübertreten und ihn sehen. Ich würde gern Gott sehen. Aber man kann ja die Bibel nur aus der Bibel erklären, sonst bleibt sie für uns nie verständlich. Und da sagt die Bibel, dass wir den heiligen Gott gar nicht sehen können. Und der Anblick wäre für uns nicht erquickend. Wir würden niedergeschlagen werden von der Klarheit und Heiligkeit Gottes. Wir würden erschüttert sein. Da würde uns erst bewusst werden, wie wir fortwährend gegen Gott gesündigt haben. Gott können wir gar nicht sehen, den Herrn Himmels und der Erde. Was sieht denn David? Da kommen wir an einen ganz wichtigen Punkt. Wenn Sie sich erinnern, wie selbst David ja Psalmen gedichtet hat, in denen er schon wunderbar das Werk Jesu beschrieben hat, dann verstehen Sie, was oft in der Bibel ausgedrückt ist, dass diese Zeugen des Glaubens im Heiligen Geist gesehen haben, was Gott tut. Ich bin überzeugt, David hat in dieser Stunde schwach, schemenhaft, umrisshaft die Barmherzigkeit Gottes in Jesus gesehen. Nur da kann man sehen, wie Jesus sich erbarmend herabbeugt. Ich wollte Ihnen jetzt noch einmal das ganze Neue Testament erzählen, die Evangelien, wie Jesus auf Menschen zugegangen ist, die doch eigentlich zuerst Kritik verdient haben, Zurechtweisung. Und immer wieder war der Blick Jesu gütig, ermutigend, tröstend. Wie hat er auf dem Friedhof mit Maria und Martha gesprochen? Was sie heute Abend brauchen, das ist der Blick, der freie Blick auf Jesus. Und sie müssen ihn dann sehen, wie sie ihn dort hinaufdrücken, auf diesen Kreuzesbalken, wie sie die Nägel einhämmern, sagen, das ist so schrecklich. Aber dann merken sie, das trägt er für mich. Das war für den David ja so ein Trost in einer anderen schweren Stunde seines Lebens. Als über ihm alles zusammenbricht und er sieht, an seinen Fingern klebt Blut, was hat er mit seiner unersättlichen Gier zerstört? Die schlimmste Schwermut kann man haben im Ekel vor sich selbst, wenn wir einmal nur einen kleinen Blick in die Tiefen, in die Abgründe unserer eigenen Seelen hineinblicken, was da drin wohnt, da graut uns. Und dann sehe ich auf Jesus und sage, das hast du für mich getragen. Und du machst mich frei. In dir habe ich Vergebung, welche auf ihn sehen. Die werden erquickt, die werden fröhlich, die können jubeln, auch in solchen Augenblicken, wenn die Schwermut sie ganz niederdrücken will, wenn sie mit Recht verzweifeln über die Sünde ihres Lebens. Ich habe alles verkehrt gemacht. Und dann sehen wir Jesus, wie er am Ostermorgen den Grabstein wegschleudert, aus dem Grab heraustritt. Sehen Sie so Jesus? Dann weicht die Trauer. Wir wollen doch nicht die Grabeshügel anstarren. Wir wollen doch nicht vor den Grabsteinen bloß stehen bleiben. Und wenn sie dann morgen früh wieder den Gang machen, hinaus zu den Gräbern, dann sagen sie, Jesus lebt, mit ihm auch ich tot, wo sind nun deine Schrecken? Wie wunderbar, welche auf ihn sehen, die werden erquickt und ihr Angesicht wird nicht zuschanden. Da kommt die Fröhlichkeit in unser Leben, eine Fröhlichkeit, die in allen Stunden des neuen Jahres nicht aufhören darf, weil sie aus der tiefen Freude an Jesus kommt und aus der Liebe zu ihm. Noch etwas, ein Letztes. Sie wissen, ich gliedere gern, sonst werden wir gar nicht fertig. Mein Herz geht über und dann muss ich mich beschränken. Drei Dinge sind genug für heute Abend. Morgen früh dann mehr über die Jahreslosung. Ihr könnt was erleben. Ihr könnt was erleben. Das sagen wir ja manchmal so salopp, ihr könnt was erleben. Aber da sagt der David hier, ihr könnt alle was erleben. Ich singe so fröhlich meine Lieder. Wenn ich den Kindern die Geschichte erzähle, als David vor Abimelech war, dann erzähle ich so gern das ein wenig anders. Und ich verfälsche das biblische Zeugnis, indem ich sage, pfeifend zog David durch die Nacht. So mache ich es dann als. Oder im Auto, da singe ich krölend laut vor mich hin meine Loblieder, wenn sich niemand mehr stört an meiner schrecklichen Stimme. Aber so aus der Tiefe des Herzens die Freude. Aber David sagt gleich, das müssen jetzt die Elenden hören, die sich selbst schon aufgegeben haben, die nichts mehr erwarten von diesem neuen Jahr, die Mutlosen und die Traurigen. Ich freue mich immer wieder, wenn in unserer Kirche sie auch den Mut haben, laut zu singen, dass die anderen mitgerissen werden, die mit dem ängstlichen Herzen, dass es die Elenden hören und sich freuen. Wir wollen heute Abend all die mitreißen und mitziehen, auch die Kranken, die es nachher wieder hören übers Kassettchen. Wollen wir mitziehen? Ihr könnt was erleben, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Schmeckt und seht. Wie wenn man ein Festmahl vorbereitet. Wir haben nachher die jungen Leute eingeladen und meine Frau, die hat da so einiges gerichtet. Und dann sagt man so, jetzt lasst euch richtig mal schmecken. So junge Leute, die können ja noch essen, dass man richtig Freude dran hat. Und so meint der David, schmeckt das doch einmal. Ihr müsst das im neuen Jahr ausprobieren. Gerade da, wo ihr an den Tiefpunkten seid, wie freundlich der Herr ist. Nicht? Weil sie wieder sagen, ich will Gesundheit, ich will die Wünsche erfüllt haben. Nein, ich möchte den Herrn selbst erleben. David hat gar nichts anderes mehr gewollt. Halten Sie sich nicht mit Vordergründigem auf. Ich will den Herrn selbst haben. Den möchte ich vor Augen haben. Nur noch ihn sehen. Ich habe vorhin gedacht, als ich das Ihnen von Jan den Hardock erzählt habe, wir haben ja alle eine falsche Perspektive. Aus der Sicht Gottes betrachtet, ist sicher das Größte und Schönste, was er uns tun kann, dass er uns heimholt in seinen Frieden, in die Ewigkeit. Wir sollten uns angewöhnen, so manches im Licht der Ewigkeit ein wenig besser zu sehen. Ich freue mich am Leben und Sie wissen, wie ich es genießen kann mit jeder Faser und wie ich an diesem irdischen Leben hänge, in der ganzen Freude dessen, was mir Gott schenkt. Aber ich darf wissen, der Herr ist es. Und ich will ihn vor Augen haben, ganz gleich, wo er mich führt. Dann wird jede Stunde meines Lebens zur Freudenstunde und zur Siegestunde. Ich denke aber, manche von Ihnen, die können gar nicht so zu Gott sehen, auf Jesus blicken. Die kennen zwar Jesus etwas, darf einen Vergleich wählen, so wie Sie vielleicht den Präsidenten der Vereinigten Staaten kennen. Sie sagen, den Regen, den kenne ich, der kam schon im Fernsehen vor und ich habe schon gehört, er war früher Filmschauspieler und ich weiß noch, wo er seinen Sommersitz hat und wo er Urlaub macht und ich weiß, wie seine Frau Nancy aussieht. So wissen Sie vielleicht manches über Jesus. Der Präsident der Vereinigten Staaten, den kennen Sie, aber der kennt Sie nicht. Der weiß vielleicht, dass es Deutschland gibt und kennt den Bundeskanzler, aber uns kennt er nicht hier in Stuttgart und Sie kennt er nicht, mich kennt er nicht. Das, was so anders ist an Jesus, und das muss man einmal begreifen. Und das kennen viele Christen noch nicht. Jesus kennt mich durch und durch. Und darum darf ich ihn lieben. Darum darf ich den vertrauten Umgang mit ihm haben. Der Herr kennt mich. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Er kommt denen ganz besonders nahe, die keinen Mut mehr haben, die verzweifelt sind, die nicht mehr weiter wissen. Da steht er direkt vor der Tür. Es liegt jetzt wirklich an ihnen, wenn sie ihn nicht sehen können. Wenn sie immer sagen, ich merke nichts und ich sehe nichts und ich bin doch so allein und ich verzweifle. Der Herr ist nahe, ganz, ganz nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft ihnen auf. Jetzt bin ich nur gespannt, was sie entdecken im neuen Jahr. Schmeckt das einmal und sehe das, was da alles passieren kann. Nehmen Sie sich überhaupt Zeit im neuen Jahr? Fehlt es bei Ihnen wirklich am Morgen an den 15 Minuten Stille? Ist ja kurz genug, um ihn zu sehen. Dass Sie einmal innehalten im geschäftigen Tagwerk und sagen, jetzt möchte ich ihn wieder vor Augen haben. Sie im Feierabend, lassen Sie mal kurz die Klotzkiste noch ein bisschen abgeschaltet. Haben Sie mal einen Augenblick Zeit, um ihn zu sehen und wieder zur Ruhe zu kommen? Wenn Ihre Kinder aufgeregt und erfüllt mit dem Unrecht, das ihnen widerfahren ist, von der Schule zurückkehren, dann machen Sie Mittagsandacht beim Mittagessen und beten Sie mit Ihren Kindern und schmecken Sie, wie freundlich der Herr ist. Da sind Sie unterwegs mit dem Auto. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten. Da wissen Sie, er schickt seinen Engel mit mir auf die Reise. Und wenn ich an meinem Schreibtisch sitze und etwas Schwieriges arbeiten muss, die segnenden Hände Jesu sind auf mir. Er wird das recht machen und ich darf auf ihn fest vertrauen. Fröhlich will ich in dieses neue Jahr hineingehen. Und wie David das zum Programm macht, ich will den Herrn loben alle Zeit. Wir Schwaben sind so nüchterne Leute und sagen dann gern, Hanno. Alle Zeit, es ist ja ganz recht, zumal, aber man muss ja auch wieder dann so. Nein, alle Zeit, das Lob soll nicht verstummen. Und wir wollen es uns dann zum Kennzeichen machen, dass wir auch noch an Gräbern loben können und an Krankenbetten und vor Schwermütigen sagen, ich verstehe das gut, sie können nicht mehr loben, die Krankheit ist zu schwer. Aber dann möchte ich Ihnen ein Lied vorsingen. Und dann singen wir unsere Lieder. Alle Zeit. Tag und Nacht zu jeder Stunde. Und wenn Sie nachts nicht schlafen können, dann machen Sie das doch. Dann summen Sie still vor sich hin und sagen Sie sich die herrlichen Lieder alle vor. Alle Zeit soll das Lob nicht verstummen. Es interessiert sich keiner am nächsten Morgen dafür, wenn Sie sagen, ich habe so schlecht geschlafen. Sondern singen Sie das Lob Gottes. Und Sie werden merken, wie gut das Ihrem Körper tut und wie wohl Sie sich dabei fühlen. Ich will den Herrn loben alle Zeit, aber Sie müssen ihn, den Herrn Jesus, vor Augen haben. Wir singen so gern das Lied, solange mein Jesus lebt und seine Kraft mich hebt, muss Furcht und Sorge von mir fliehen, mein Herz in Lieb erglühen und glitte je mein Fuß. Brecht mir die Welt Verdruss, so eil dich schnell zu Jesu Herz, er heilet allen Schmerz. Wenn sich die Sonne verhüllt, der Löwe um mich brüllt, so weiß ich auch in finsterer Nacht, dass Jesus mich bewacht. Darum lob doch, 365 Lobtage liegen vor uns. Wir wollen keinen einzigen auslassen. Amen. Ich stehe in meines Herrn Hand. Wir singen vom Lied 306 die ersten drei Verse.
Thank you.
beten. Herr Jesus Christus, wir schämen uns nur jetzt über unseren Unglauben, dass wir so oft immer wieder all das vorschieben an Bedenken und Einwänden, als ob deine Hand zu kurz wäre, als ob wir zu dir jetzt nicht kommen könnten, als ob du vielleicht von uns gewichen wärst. Und du lässt es immer wieder und immer wieder nur sagen, dass du bei denen bist, die ganz tief unten sind. Auch die, die das Leben verwirkt haben, dass du gekommen bist, um Sünder selig zu machen, und das sind wir, dazu wollen wir gehören. Und darum wissen wir, dass die Türe bei dir offen steht, dass wir auf dich sehen dürfen, in jedem Augenblick des neuen Jahres, dass wir fröhlich unsere Straße gehen können. Es sind lauter Segenswege, keine dunklen Pfade. Dein Licht wird uns den Weg erhellen. Und wir können da nur staunend rückblicken, wie du uns wunderbar geführt und errettet hast. Aus aller Furcht, aus allen Zweifeln, aus aller Angst. Wir möchten dich bitten, Herr, vergib uns die Sünde des Unglaubens, des Zweifels, des Kleinmutes, der deinem Wort nicht traut. Und das wollen wir am Jahresende ablegen und dir vertrauen von ganzem Herzen und dich über alle Dinge lieben. Und wir wollen dich dann bitten, dass du bei jedem von uns in dieses neue Jahr mit hineingehst. Besonders bitten wir dich für die, die einen schweren Weg haben, die jetzt mutlos sind, dass du an ihnen deine Kraft demonstrierst. Und besonders redest, dass auch all die Worte, die wir sprechen, in solchen Lagen nicht verhallen, sondern von dir und deinem Heiligen Geist so bestätigt werden, dass Menschen sie glauben und fassen können. Wir bitten dich für so viele in dieser Nacht, die ohne Hoffnung leben, dass sie doch dich erkennen, den Heiland und der Retter, weil ohne dich das Leben keinen Sinn hat. Und wir bitten dich für unsere Welt in ihrem Unfrieden, in all dem Hass und Streit. Bekehre doch du die Herzen der Menschen und unsere Herzen. Zeig uns, wo wir der Erneuerung bedürfen, dass die Welt anders wird. Lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sie können stehen bleiben, es ist nicht mehr viel. Ich will Ihnen allen danken, auch für alle Liebe in diesem zurückliegenden Jahr. Mir ist manchmal ein wenig bang, weil zu so vielen von Ihnen ich keine persönliche Beziehung habe. Darf ich Ihnen am Schluss sagen, es liegt ein bisschen auch an Ihnen. Benützen Sie die ausgestreckte Hand unserer Gemeinde. Neben Ihnen sind so viele liebe Leute und gehen Sie auf die anderen zu. Sie sollen nicht isoliert bleiben. Mich drückt das im alten Jahr, wenn ich dran denke, dass manche einsam geblieben sind. Dann dürfen Sie die ausgestreckte Hand annehmen. Und nicht nur von mir, sondern es sind so viele Christen hier, die Ihnen so viel geben können. Dazu möchte ich Ihnen allen Mut machen, die auch die Last mittragen wollen, die Sie bewegt. Auch heute Abend reden Sie mit denen, die neben Ihnen sitzen. Dann feiern wir im Anschluss noch das Abendmahl. Dazu möchte ich Sie einladen. Wir haben morgen den Gottesdienst zum neuen Jahr mit der Predigt über die Jahreslosung um 9:30 Uhr. Die Gottesdienste vom 12. Januar ab sind auf dem orangenen Notizenzettel. Nehmen Sie den mit und den gelben Zettel. wo über unsere Kreise in der Gemeinde alles steht. Orange Zettel mit den Gottesdiensten bis in den März hinein, und der gelbe Zettel mit den Hauskreisen und anderen Gemeindeveranstaltungen. Das Opfer heute Abend, das letzte Opfer dieses Jahres, und ich will Ihnen danken für so viel Opfer im Glauben für das Werk Jesu getan, wollen wir noch einmal geben für diese neue Arbeit, für die wir ja überraschend die Anerkennung der Bundesregierung bekommen haben, der Entsendung der Entwicklungshelfer. Und wir freuen uns, dass diese Arbeit auch im nächsten Jahr sehr stark ausgeweitet werden kann. Fast die einzigen Gaben sind bis jetzt von der Ludwig-Hofacker Gemeinde da. Und wir haben eine kleine schwierige Anlaufphase. Dafür will ich Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie auch dieses Glaubenswerk so mittragen. Nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Für alle die, die am Abendmahl nicht mehr teilnehmen können, möchten wir unter diesen Schutz und die bewahrende Hand unseres Gottes stellen, der mit ihnen geht und sie segnet. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.